Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golf-Insidern.
Es wird ein neuer Podcast entstehen und der heißt Clubhouse Talks. Und was es damit auf sich hat, das erzählt uns am besten der Timo selbst. Hallo Timo.
Moin Timo.
Hallo Chris, hallo Markus. Schön hier zu sein, freut mich sehr. Und ja, ihr habt natürlich recht, also Clubhouse Talks, die Idee dahinter ist Geschichten und Menschen und das Ganze mit Golfzusammenhang muss nicht unbedingt direkt im Clubhouse passieren, aber ich denke, die meisten oder alle, die in diesem Podcast vorkommen werden, waren schon mal in einem Clubhouse und haben natürlich eine Verbindung damit, sind eben selber Golfer, sind im Golf-Business, sind vielleicht auch Golf-Professionals, Golf-Trainer, Golf-Manager. Also die Idee des Podcastes ist, Personen zu porträtieren und zu befragen, die im Golf-Business sind. Und ich möchte halt ein bisschen mehr über die wirtschaftliche Seite auch sprechen, ein bisschen tiefer reingehen. Hintergrund ist, ich interessiere mich selber sehr für das Thema Gründen und finde ganze Business Cases spannend, also Geschäftsmodelle, und spiele selber leidenschaftlich gerne Golf und denke, man kann durchaus die Golfbranche mal ein bisschen genauer betrachten und sich da spannende Leute und Persönlichkeiten aussuchen und ein bisschen über diese Themen sprechen.
Denn bevor wir da vielleicht inhaltlich einsteigen, können wir ja erstmal dich ein bisschen besser kennenlernen. Also ich meine, wir beide, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Und zwar über dein Buch, das du geschrieben hast, Mein Golftraining. Mit 30 Übungen gibt es natürlich auch bei uns im Golfstunde-Shop. Verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Weil als ich Golfstunde gegründet hatte, ist ja auch eine Gründungsgeschichte, wenn man so möchte, war ja so der Zustand im Netz, als ich mich erkundigt hatte, so nach Golftraining, dass es eigentlich kaum was gab. Und das fand ich ziemlich enttäuschend. Und da bin ich ziemlich schnell auch auf dein Buch gestoßen und dadurch sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Aber du hast ja noch viel mehr gemacht. Also vielleicht kannst du ja mal so auch ein bisschen erzählen, wie so dein Werdegang war.
Ja, klar, gerne. Ja, ich spiele seit mehr als 30 Jahren Golf, habe relativ lange auch immer in irgendwelchen Mannschaften gespielt, jetzt nie wahnsinnig gut, aber ich habe immer so Handicap 4, 5, 3, sowas in Richtung gehabt und habe mit 12 eben angefangen, war nebenbei dann schon relativ früh Golfjournalist, also es ist übertrieben, aber ich habe für die Süddeutsche Zeitung Regionalteil geschrieben als Schüler, bin dann bei Golfjournal gelandet, die heißen mittlerweile Golfmagazin, sitzen in München. Da habe ich während meines Studiums schon als Praktikant und dann sehr schnell als Redakteur auch gearbeitet. Und wurde dann abgeworben von golf.de und habe auch da wieder mit Journalismus natürlich zu tun gehabt. Da ging es dann auf eine Webseite plötzlich und wir hatten das große Glück, dass Martin Keimer zu dieser Zeit zu einem der besten Golfer der Welt wurde, auch zu Nummer 1. Er hat dann 2 Majors gewonnen in der Zeit, als ich dort war. Und dadurch hatten wir wirklich ein großes Augenmerk, ihm zu folgen und sind eben eigentlich in Amerika hinterhergereist, haben fast alle Majors besucht. Ich war auf 2 Ryder Cups. Ich habe zum Beispiel die US Open gecovert in Pebble Beach und hatte danach noch die Chance, den Platz zu spielen, weil ich lustigerweise in so einer Lottery gewonnen hatte. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit, die auch sehr stark eben mit Martin Keimer verbunden war, weil er in dieser Zeit so ein großer Golfer war und wirklich die bis hin zu den Massenmedien wollten alle wissen, wie der Junge jede Woche abschneidet. Und er hat auch da eine ganz tolle Zeit gehabt. Mittlerweile spielt er leider auf der Lift-Tour. Ich fand den Wechsel ein bisschen schade. Ist ein bisschen untergegangen, was er jetzt macht. Und man folgt ihm nicht mehr so stark. Aber wir haben ja ganz starke neue deutsche Golfer. Kleines Preview auf einen Podcast. Ich durfte jetzt vor kurzem mit Nikolai von Dellingshausen sprechen, der seinen ersten Toursieg gemacht hat auf der DP World Tour. Wir haben kurz vor dem Sieg gesprochen, aber ein schönes Gespräch und sehr spannend. Er hat einen sehr guten Einblick in sein Leben gegeben, wie das so als Tourprofi ist, wie viel Geld das kostet, wie viel Reisestress man hat. Und Fun Fact, wissen vielleicht die ein oder anderen, er hätte ja auch Pilot werden können und kennt sich ganz gut mit dem Fliegen aus. Also ist ein spannender Mensch, toller Golfer und jetzt auch DP World Tour Sieger. Insofern, das war ein schönes Gespräch, hat Spaß gemacht und das ist ja immer so ein bisschen mein Leben gewesen. Also ich habe viel Golfjournalismus gemacht und nebenbei eben auch ein bisschen was mitgegründet. Also ich habe dann meine eigenen Bücher geschrieben. Ich war ein bisschen bei Weißgolf mit dabei ganz am Anfang, habe Presse für die gemacht und war auch einer der ersten kleinen Investoren. Die haben ja ein sehr tolles Geschäftsmodell mit Golfbällen im Direktvertrieb, was auch richtig groß geworden ist. Dann habe ich noch Sportsocken mitgegründet. Dann habe ich mal eine Fresco-Ball-Marke auch noch gemacht, die ich jetzt verkauft habe letztes Jahr. Das sind Holzschläger für den Strand. Also ich habe immer wieder kleine Geschäftsmodelle irgendwo im Ausland gesehen oder selber ein bisschen umgebastelt. Und ja, mache mir damit irgendwie ein spannendes Leben. Ich langweile mich relativ schnell, daher muss ich immer wieder was Neues ausprobieren nach 3-4 Jahren.
Klingt spannend, würde ich jetzt sagen. Ich sage das, Timo, deshalb, weil ich sage das immer in allen anderen Podcast-Folgen auch, das ist ein spannendes Thema. Und das klingt wirklich tatsächlich spannend. Und als Christoph vorhin gesagt hat, er hat dich das erste Mal kennengelernt, als du das oder als du mit dem Buch um die Ecke gekommen bist. Tatsächlich, ich war, da habe ich dich auch so kennengelernt sozusagen. Ich war mal im Urlaub und saß dann da und habe überlegt, da war mir langweilig, wie kann ich denn Übungen auf eine simple Art und Weise meinen Schülern in die Hand drücken? Ja, beziehungsweise so ein Büchlein da draus machen, was ich nur meinen Schülern gebe. Und dann bin ich an dem Tag, wo ich drüber nachgedacht habe, bin ich in eine Bibliothek gegangen, wollte mir eigentlich ein anderes Buch kaufen, in der Bücherei meine ich, und dann stand dein Buch da. Und dann habe ich mir das genommen und habe gedacht, Mist, da war einer schneller als ich. Aber auch gut, dann brauchte ich mir die Arbeit nicht mehr machen. Ja, und das habe ich immer noch, das liegt bei mir im Schrank, das ist schon so alt, ich weiß gar nicht, wann das war. Da sieht man auch schon, dass das gut genutzt ist, dass die Übungen immer beim Training benutzt werden.
Ja, ja. Also es ist jetzt schon über 10 Jahre alt, das Buch. Ich habe es dann immer mal wieder ein bisschen angepasst, aber eigentlich ist es immer noch das erste Buch von der Idee. Ist in der 6. Auflage jetzt und man kann sich, wer es nicht kennt, es ist so ein kleines Ringbuch, das man mit ins Bag nimmt. Und die Idee ist halt, dass man das als Guide dabei hat, wenn man auf der Range ist, Short Game Area oder eben Driving Range, und dann nicht weiß, was man eigentlich tun soll. Irgendwann braucht ein gutes Spiel, man braucht irgendwie eine gute Trainingsübung. Und die Idee dieser Optik oder dass es halt so klein und handlich ist, die habe ich auch abgekupfert, muss ich sagen, weil es gibt ein noch viel besseres Buch von Yves Tontat und der hat die Regeln in einem ähnlichen Format rausgebracht. Ich kenne Yves auch ganz gut, ein Schweizer, ein Jurist, ein ganz, ganz toller Typ, der wirklich sehr smart ist, weil er hat die Regeln, die es ja schon 100 Jahre gibt im Golf oder Ewigkeiten, er hat sie so heruntergebrochen, dass die häufigsten Regeln am schnellsten findbar sind in diesem Booklet. Und das ist natürlich der Use Case, den man als Golfer möchte, wohingegen die ursprünglichen Regeln einfach nach den Paragraphen gehen. Und das ist für den einen oder anderen Juristen spannend, da kann er glänzen. Aber die meisten Golfer müssen dann stundenlang suchen und finden nicht das, was sie eigentlich gerade als Regel suchen oder finden möchten. Und das Format habe ich mir ein bisschen von ihm abgekupfert und habe auch gesagt, wir brauchen Übungen einerseits für ein Puttinggrün, wir brauchen eins für die Driving Range und habe dann so Register eingezogen. Und ja, ich glaube, bisher sind es fast 20.000 Stück, die ich verkauft habe, was für einen Eigenverlag und eine eigene Idee so ein ganz cooles Produkt ist. Und
auf jeden Fall.
Mir war es immer wichtig, weil ich war lange Zeit mal Mannschaftskapitän noch in meinem alten Club in Beuerberg, in der Nähe vom Starnberger See. Und ich hatte dann die Aufgabe, so ein Team von 10-12 Leuten irgendwie so ein bisschen zu betreuen, also als Spielertrainer. Ja. Also ich war kein Trainer, sondern ich war der Mitspieler und Captain. Aber ich habe auch gesagt, wir müssen irgendwie selber ein Training aufstellen, weil wir uns das Training beim Pro nicht mehr leisten wollten. Der Club wollte das nicht zahlen oder nur zum ganz kleinen Teil. Und dann ging es dahin zu sagen, wie kann man die Spieler bei der Laune halten? Und da habe ich auch schon mit so kleineren Übungen angefangen. Und die gab es natürlich im deutschen Kader zum Beispiel, gibt es sowas in den Nationalkaders, in den regionalen Kaders gibt es das auch, wo eben junge Spieler mit Übungen und Drills auf einen guten Weg gebracht werden. Und die habe ich so ein bisschen angepasst, dass man die auch mit normalen Handicaps eben spielen kann. Wenn ich glaube nämlich, dass man nicht irgendwie Single-Handicapper sein muss, um vernünftig zu trainieren, sondern dass es geht einfach um den Trainingsaufbau, es geht darum, ein Ziel zu haben und eben eine situative Übung. Und dann kann man in allen Handicap-Klassen wirklich was reißen und sich verbessern.
Ich meine, es ist ja ein Riesenerfolg, den du da auch erzielt hast. Also ich meine mal gehört zu haben, dass 80% aller Bücher, die veröffentlicht werden, nicht die Auflage von 5.000 schaffen oder die verkaufte Stückzahl von 5.000. Das ist sozusagen so eine magische Schwelle. Also nur 20% aller Bücher, die in Deutschland veröffentlicht werden, schaffen mehr als 5.000 Verkäufe. Und das ist natürlich bei 20.000 im Golfbereich auch noch, finde ich das eine super starke Leistung. Und da hast du, glaube ich, auch, weil du so ein bisschen anderen Vertriebsweg eingeschlagen hast, ne? Du hast sehr, sehr früh auch auf Amazon gesetzt. Das war, glaube ich, auch so ein kleiner Erfolgsbaustein.
Genau, genau. Also ich bin schon auch Amazon-Händler dann dadurch geworden. Und zu einer relativ frühen Zeit, wo das noch ganz gut ging, ist immer noch ein Kanal, der stark funktioniert, aber natürlich kannst du bei Amazon mittlerweile alles und jeden kaufen. Und auch die Werbekosten sind sehr teuer geworden. Aber ich bin halt in einer sehr starken Nische. Also Trainingsbücher ist natürlich, oder Trainingsbooklets ist jetzt nichts, wo es wahnsinnig viel Konkurrenz gibt. Es gibt sehr viele klassische Golftrainingsbücher, die man sich ins Regal stellt, wo Technik erklärt wird. Aber das wiederum, finde ich, ist ein sehr komplexes Thema. Also ich bin auch weder Trainer noch ganz tief in dieser Materie, wie man, auf welcher Schwungebene man jetzt schwingen sollte, sondern die Idee war immer, man macht situative Trainingsübungen, die ich mir bei guten Spielern abschaue und das auch so benenne. Also ich habe Übungen dabei, die macht Phil Mickelson oder die hat er schon immer gemacht und macht auch jetzt noch. Und die konnte man als Journalist wunderbar sehen. Und ich hatte sogar mal die Chance, dann auch den einen oder anderen zu fragen, Jungs, was macht ihr da? Weil ich eben auf der Tour die Turniere featuren konnte. Und so kam das dann. Warum sollen das dann nicht Amateure machen, wenn es die Besten der Welt machen?
Ja, sehr gut.
Aber ja, Amazon, guter Weg. Webseite ist auch ein guter Weg. Und ja, jetzt kommen Podcasts. Let's see.
Ja. Und du hast ja auch noch den Yves Tontat erwähnt, der war auch schon mal Gast bei uns in Folge 155, verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung, also wer ein bisschen mehr über den Yves erfahren möchte, findet den Link und kann sich die alte Folge gerne noch mal anhören. So, der Yves, der war bei dir noch nicht zu Gast, also wäre wahrscheinlich auch ganz spannend, um es mit Markus' Worten zu sagen, du hast Nikolai von Dellingshausen erwähnt. Und ein paar Folgen sind ja auch schon aufgenommen. Also auf wen kann man sich so freuen? Vielleicht kannst du ja mal so einen kleinen Ausblick geben, wer alles so zu Gast sein wird.
Eigentlich will ich eine bunte Mischung an Leuten. Und Nikolai von Dellingshausen war eine Idee natürlich, weil ich glaube, er ist gerade einer der Deutschen, die so am Drücker waren. Das war nämlich noch vor seinem Sieg. Und ich dachte, ja, der Junge könnte es schaffen. Er hatte ja zweimal schon einen zweiten Platz davor. Und wir sprechen eben in dem Podcast auch ein bisschen darüber, ja, was noch große Ziele sind. Und ich weiß noch, ich sag so, Nikolai, Majors, Ryder Cup, was ist so dein großes Ding? Natürlich, du willst dich ja auch einfach mal so gewinnen auf der Tour. Ist ja auch ein Riesending. Und das hat er natürlich auch bestätigt und ein bisschen erklärt, dass er da nicht weit weg ist, weil er sich gerade sehr, sehr gut fühlte. Und das war kurz nachdem er aus der Türkei kam, da wurde er, glaube ich, 44. Und ja, wenige Wochen später, zack, gewinnt er in Österreich. Hat mich sehr gefreut und natürlich ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Ich werde auch noch mal versuchen, ob man noch einen kleinen Einspieler von ihm dazu bekommt. Er ist natürlich gerade sehr busy, weil viele Leute jetzt an ihm dran sind, nachdem er Toursieger ist. Aber ja, hauptsächlich ging es um Themen, wie ist das Reiseverhalten, wie viel Geld gibt man wirklich auf der Tour aus, wie ist es mit einem Trainer, wie ist es mit einem Caddy, was verdienen die eigentlich? Also mir geht es auch schon immer darum, so ein bisschen die Zahlen rauszubekommen. Vorbild von mir ist auch OMR-Podcast aus Hamburg, Philipp Westermeier. Der schafft es auch immer über so eine subtile Art, die Leute so ein bisschen herauszujucken, dass sie ein paar Zahlen eben ja, der Öffentlichkeit preisgeben, obwohl sie das gar nicht so wollen. Und die Golfwelt ist teilweise leider auch so ein bisschen verschlossen. Also die wenigsten reden über Geld, die wenigsten reden über den wirklichen Wert ihres Unternehmens und es soll jetzt nicht eine reine Zahlennummer sein, aber es wäre schon ganz spannend, so ein bisschen Learning zu haben, dass die vielleicht auch andere sagen, wow, das ist ja ein toller Bereich, in dem möchte ich auch mal arbeiten. Oder das ist eine, man kriegt auch eine Wertschätzung, wie schwierig das zum Beispiel ist, als Golfprofessional wirklich diesen Schritt zu wagen. Weiteres Beispiel dort, neben Nikolai ist auch Bernd Ritthammer zu Gast gewesen jetzt, auch ein ehemaliger Spieler, der mittlerweile so ein Tausendsasser geworden ist. Und das war auch ein ganz spannendes Gespräch, muss ich sagen, weil Bernd ist ein toller Golfer, aber er hat es nie auf die ganz, ganz große Ebene geschafft. Also er hat, ich glaube, keine Majors gespielt. Er hat halt einfach eine unglaublich lange, gute Karriere gehabt, Nationalspieler und so weiter und so fort. Und er hat auf der Challenge Tour gewonnen, aber halt die großen Torsiege vermisst man. Und dann ist es gar nicht so einfach, so ein Leben sich zu gestalten und ja, damit auch Geld zu verdienen.
Und die Ausgabenseite, die ist ja wirklich beachtlich. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal reinhören. Ich fand übrigens auch ganz spannend, du hast ja auch mit dem Geschäftsführer von der VCG gesprochen, dass die zum Beispiel auch quasi den Profisport unterstützen. Ne? Das sind ja auch so Hintergründe, auf die man gar nicht so kommt, wenn man von außen raufschaut.
Ja, genau. Marco Pecke war auch ein spannender Gast. Und ich wusste es nicht, also die VCG sponsert unter anderem das Challenge-Tour-Turnier im Wittelsbacher Golfclub in Bayern. Und ist da in der Vermarktung dann auch mit dabei, ist einer der Co-Titelsponsoren. Also da steht dann Sponsored bei VCG im Titel. Und er gibt da auch eine gute Erklärung, warum das Sinn macht und warum das der Verband nicht selber leistet. Und es ist dann auch sehr einleuchtend. Ich möchte da nicht zu weit was vorwegnehmen. Aber ja, ich finde es spannend, weil man sonst da eigentlich keinen Einblick drin hatte.
Und mit wem redest du noch so? Also vielleicht kannst du ja noch ein paar Namen nennen, auf die man sich freuen darf in der ersten Staffel. Vielleicht auch erste Staffel, weil das ist auch ein Experiment, dieser Podcast. Ne? Wir wollen ja auch schauen, wie gut kommt das Konzept an. Wie viele haben Interesse, halt auch mal rüberzuschalten in den neuen Kanal, den wir da auftun, damit wir das dann auch gegebenenfalls fortsetzen.
Genau, so ist es. Also wir haben auf jeden Fall noch Marco Burger dabei, der hat Hajo Fitting gegründet, ist ein Fitter aus München, die sind relativ groß geworden und die sind mit Weißgolf fusioniert, kenne ich auch privat ganz gut, insofern, das war so ein kleines Heimspiel für mich, wohne auch selber in der Nähe von München. Dann bin ich im Gespräch noch mit einem Golfplatzarchitekten, da hoffe ich, dass das klappt in nächster Zeit. Und dann haben wir noch Robin Horvath. Das ist auch spannend, weil der ist einer der längsten Driver im Spiel. Er war, glaube ich, mehrfach Long Drive Champion. Und er hat ein sehr gutes Trainingskonzept und ist ja auch bei Golfstunde auf der Plattform vertreten.
Also da bin ich dann auch ganz gespannt. Ne? Also wenn man es nicht so um die Technik geht, sondern wie er sich auch positioniert. Er ist ja da auch recht aktiv online. Und da so ein bisschen in die Hintergründe reinzuhören, da freue ich mich schon drauf. Mit Markus haben wir ja eine Probefolge aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht auch einfach trotzdem veröffentlichen. Markus schmunzelt.
Das müsst ihr entscheiden, ob Timo das möchte, dass die Folge veröffentlicht wird. Mir ist es egal.
Ich würde sagen, wir hören erstmal in die anderen rein und sehen mal, wie das angenommen wird. Ich muss mir die selber nochmal anhören. Das war unser erster Start. Und ich war zu der Zeit noch in Sri Lanka, ohne gutes Mikro, ohne gute Internetverbindung. Let's see.
Ja, stimmt. Und wir wollten ja auch einmal gucken vom Konzept, wie das passt, um das so ein bisschen zu schleifen. Und so haben wir das übrigens auch beim Golfstunde-Podcast gemacht. Es gibt auch eine unveröffentlichte Folge. Und die ist auch ganz gut, dass die nicht veröffentlicht ist.
Oh Gott, die musst du mir mal schicken, damit ich mir die auch mal anhören kann.
Ja, habe ich gelöscht.
Keine Oh, okay, Spuren. Alles klar. Sehr gut, sehr gut.
Ja, wann geht's denn los eigentlich dann, Timo, mit dem Podcast?
Also die erste Folge ist hoffentlich nach dieser Folge sofort verfügbar, beziehungsweise gleichzeitig. Und die Idee ist aber immer dienstags einmal die Woche eine Folge zu launchen.
Genauso hier im Kanal. Das heißt, wir werden zusätzlich im Golfstunde-Podcast neben unseren Folgen, die sowieso immer online gehen, immer eine Clubhouse-Talks-Folge zusätzlich online stellen. Die ist aber schon immer ein paar Tage vorher im Clubhouse-Talks-Kanal online. Und dann geht es dann halt irgendwann nur noch bei Clubhouse-Talks weiter. Und dann können wir ja irgendwie machen, dass wir müssen irgendeinen Wetteinsatz machen, dass wir hier noch eine Folge mit Markus machen, irgendeine Motivation. Wie viele Hörer wollen wir haben? Markus schüttelt mit dem Kopf, der mag keine spontanen Sachen.
Doch, 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 alles gut. Alles gut. Wie viele Hörer? Keine Ahnung.
Ja, also auf jeden Fall mal rüber wechseln, reinhören. Also da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dass wir das Format auch fortsetzen können, weil ich habe ja schon mir die Folgen angehört und ich fand es richtig, richtig gut, weil es einfach Einblicke gibt, die es halt sonst nicht gibt. Und so abseits vom Podcast, Markus, Timo, was waren bei euch so die einprägsamsten Clubhouse-Momente oder Gespräche, die ihr so hattet?
Ich weiß nicht, man erlebt ja über die Jahre sehr, sehr, sehr viel in Clubhäusern. Einmal die negativen Gespräche, die man mithört, dann auch manchmal ganz schöne Partys im Anschluss an irgendwelche Clubmeisterschaften, die man gewonnen hat oder Meisterschaften an sich. Und man trifft natürlich auch mal, weil ich habe ja hier auch so eine Liste vor mir liegen, wer ja eventuell noch alles drankommt beim Timo. Und er hat ja auch schon einige prominente Namen aus dem Golf gesagt. Und einer der prominentesten, ich glaube, wenn nicht sogar der, den ich jemals im Clubhaus getroffen habe, das war vor drei Jahren Rafael Nadal auf Mallorca. Und das war schon irgendwie cool, weil ich hatte ihn auf dem Platz gesehen, und aber nur so vom Weiten. Und da hatte ich so seine typischen Bewegungen gesehen, weil er hat sich ähnlich vorbereitet wie bei seinem Tennis. Also immer zupfen am Ohr, zupfen hier und da. Also seine Routine hat er gemacht. Und das zeigte mir dann wieder, dass man nicht nur in seinem Hobby eine Routine braucht, also bei ihm im Golf, sondern natürlich auch als Profi. Also dass alles irgendwie immer mit Routinen zusammenhängt. Und was mir dann sehr unangenehm war, das war nämlich, bevor er dann die Australian Open nach langer Verletzungszeit gespielt hat und im Finale gegen Medvedev gewonnen hat, in 5 Sätzen, nachdem er schon 2 Sätze zurückgelegen hat, da waren einige Deutsche in dem Clubhaus in Sonsevera und haben ihn dann darauf angesprochen, wann er denn mal wieder Tennis spielen würde und warum er so lange verletzt wäre. Und ich finde es immer blöd, solche Menschen so anzusprechen, weil die wollen ja auch ihre Ruhe haben. Der saß da mit seinen 3 Kumpels und wollte eigentlich nur was essen und die Leute sind zu seinem Tisch hingegangen und dann ist er irgendwann aufgestanden und ist gegangen. Und dann hört man natürlich auch die anderen so reden und die haben gesagt, ja, warum geht der denn jetzt und so. Und ich kann das total nachvollziehen, weil der wollte nur seine Ruhe haben, sein Hobby machen und fertig und nicht von irgendwelchen deutschen Touris da vollgelabert werden. Also das war so der Prominenteste, den ich im Clubhaus getroffen habe und ja, meine Geschichte dazu.
Und bei dir, Timo?
Ja, ich habe auch mal eine ganz lustige Situation gehabt. Und zwar, ich war eingeladen bei der BMW Championship in Wentworth zum Pro-Am. Das ist eine ziemlich coole Nummer, muss man sagen. Und wir haben ein cooles Turnier gespielt, kommen danach irgendwie rein, sind alle beim Duschen und mich grüßt so einer so ein bisschen, so fühlt sich so an und schaut so meine Richtung und ich wink auch so zurück, weil ich dachte, ach, wir kennen uns sicher irgendwie über vielleicht Journalismus oder ich weiß es nicht. Und das war Damian Lewis, der Schauspieler aus Homeland. Und das war andersrum. Also er kannte mich nicht, aber ich dachte, ich kenne ihn, weil ich ihn aus der Serie kannte. Und das ging einigen anderen anscheinend auch so. Und er wusste das schon, weil ihm das öfter passiert. Aber ja, das war so ein bisschen der Starstruck-Moment, den man eigentlich vermeiden möchte. Aber ja, Wentworth spielen kann ich sehr empfehlen. Toller Platz.
Wenn man draufkommt, ne?
Unbedingt, ja. Ist leider sehr teuer normalerweise. Das war netterweise eine Einladung. Das ist auch der große Bonus als Journalist. Man ist relativ oft zu Turnieren eingeladen. Und da hatte ich schon einige sehr, sehr schöne Teilnahmen und wirklich habe tolle Plätze gesehen. Also das ist ein schöner Nebeneffekt des Berufs.
Ja, die Clubhouse-Momente und eine ganze Menge davon dann im neuen Podcast. Und die erste Folge mit Nikolai von Dellingshausen, die verlinken wir auch direkt in der Podcast-Beschreibung, dass ihr die auch findet, also direkt reinhören. Und abonniert auf jeden Fall auch den neuen Podcast, damit ihr dann keine Folge verpasst.
Ich werde sie mir auf jeden Fall anhören, weil ich finde es gut.
Ja, ist schon mal gut. Haben wir schon mal den ersten Hörer und den ersten Abonnenten und macht es alle dem Markus nach. Ja, also damit wir dann halt auch sehen, dass das Thema gut ankommt und dass wir das Ganze dann hoffentlich auch fortführen und eine zweite Staffel dann machen. Timo, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns ein bisschen Appetit gemacht hast auf die Clubhouse Talks.
Ja, gerne.
Viel Erfolg mit dem neuen Podcast, Timo. Tschüss.
Danke, ciao.
Ciao.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.